NDR Info. Themen des Tages.
Und dazu begrüße ich Sie ganz herzlich. Mein Name ist Charlotte Voss. In den kommenden gut 25 Minuten beschäftigen uns die verlängerten Grenzkontrollen der Polen, das Weltjugendtreffen der katholischen Kirche mit ihrem neuen Papst. Auf Jüst werden verkehrstechnische Weichen gestellt. Tief Karl-Heinz verscherzte sich mit so manchem wegen des Regenwetters. Doch zunächst richtet sich unser Blick, wie so oft in den vergangenen Tagen, Wochen und Monaten, nach Nahost. Es ist inzwischen auch ein Krieg der Bilder geworden. Bilder von abgemagerten Kindern aus Gaza, deren Herkunft teils umstritten ist. Zuletzt nun ein Video einer der Hamas-Geiseln. Doch ein Ende der Gewalt, des Elends ist nicht in Sicht. Aus Tel Aviv berichtet Philipp Kuntscher.
Nicht nur in Israel hat das von der Terrororganisation Hamas verbreitete Video von Eviatar David für Entsetzen gesorgt. Es zeigt den völlig abgemagerten 24-Jährigen in einem Tunnel der Hamas. Er wisse nicht, wann er wieder etwas zu essen bekomme, sagt Eviatar. Seit Tagen habe er nichts bekommen. In einer weiteren Szene greift Eviatar David nach einer Schaufel. Was er jetzt mache, er grabe sein eigenes Grab. Er werde jeden Tag schwächer. In Israel hat seine Familie zugestimmt, das Propagandavideo der Hamas zu veröffentlichen. Samstagabend äußert sich dann Eviatars Bruder Eli öffentlich auf einer großen Demonstration in Tel Aviv. Die Zeit drängt, sagt er. Unter den aktuellen Bedingungen blieben seinem Bruder nur noch wenige Tage. Wir flehen die israelische Regierung an, das israelische Volk, jede Nation auf der Welt, vor allem aber den Präsidenten der Vereinigten Staaten, Präsident Trump. Sie haben die Macht, sie müssen alles tun, was in ihrer Macht steht, um das Leben von Eviatar, das Leben aller Geiseln zu retten. Die Hoffnungen der Geiselangehörigen auf einen Vermittlungserfolg der USA drängender denn je. Anlass dafür geben die Aussagen des US-Sondergesandten Steve Witkoff nach einem Treffen mit Geiselangehörigen am Wochenende. Dabei soll Witkoff erklärt haben, ein Ende des Krieges stehe kurz bevor. Man habe einen Plan, um den Krieg zu beenden und alle Geiseln nach Hause zu bringen. Medienberichten zufolge stünden die USA vor einem neuen Kurs. Keine stückweisen Deals, so wird Witkoff zitiert, das würde nichts bringen. Statt einer stufenweisen Freilassung von Geiseln im Gegenzug für eine Waffenruhe strebe Trump nun einen allumfassenden Deal an. Im Gegenzug für welche Zugeständnisse aber bleibt offen. Die Bedingungen der islamistischen Hamas sind weiterhin hoch. Allen voran die Anerkennung eines eigenen Staates Palästina. US-Angaben, wonach die Hamas zur Entmilitarisierung bereit sei, widerspricht die Terrororganisation deutlich. Der bewaffnete Widerstand könne nur dann aufgegeben werden, wenn die Rechte der Palästinenser vollständig verwirklicht seien. Insbesondere die Errichtung eines unabhängigen und vollständig souveränen palästinensischen Staates mit Jerusalem als Hauptstadt, hieß es in einer Erklärung der Terrororganisation. Eine Zwei-Staaten-Lösung mit einem Staat Palästina aber lehnt Israels Regierung kategorisch ab, spricht vielmehr offen über Pläne, das Westjordanland zu annektieren und provoziert. So auch am Sonntag beim Besuch des rechtsextremen Polizeiministers Itamar Ben-Gvir auf dem Tempelberg in Jerusalem. Genau von diesem Ort muss die Botschaft ausgehen. Wir erobern den gesamten Gazastreifen, erklären israelische Souveränität, töten jeden von der Hamas und ermuntern zur freiwilligen Auswanderung. Nur auf diesem Weg werden wir die Geiseln zurückbringen und den Krieg gewinnen. Der Druck auf Israels Premier Netanyahu deswegen gewaltig. Seine Koalitionspartner drohen offen mit dem Ende der Regierung, sollte der Krieg im Gazastreifen nicht fortgesetzt werden. Und auch weltweit nimmt der Druck zu, die Situation der Zivilbevölkerung in Gaza zu verbessern. Die USA drängen währenddessen auf einen Verhandlungserfolg. Wie zwischen diesen Positionen ein möglicher Kompromiss aussehen könnte, das können auch die Angehörigen der Geiseln nicht sagen. Sicher wissen sie nur, es bleibt keine Zeit mehr.
Und René Wildangel ist Historiker und Nahost-Experte. Er hat in Israel studiert, war diverse Male in Gaza und hat erst im Juli einen Artikel publiziert, Denke ich an Gaza, und darin gesagt, Israelis und Palästinenser werden sich das Land teilen müssen. Er hat den Beitrag eben auch gehört. Frage an René Wildangel, wo sieht er bei der aktuellen Lage denn den Kompromiss?
Naja, man muss ja schon ein bisschen auseinanderdividieren. Und wir haben ja im Moment diese massive Krise im Gazastreifen, diese humanitäre Katastrophe, wo uns allen die Worte ausgehen, das noch zu beschreiben, wenn wir diese Bilder sehen. Und die erste Stufe jedes Kompromisses und jeder Beruhigung der Lage ist jetzt eine Lösung für Gaza. Das heißt, das Hungern, diese Hungerpolitik, die Hungerblockade zu beenden, für diese über 2 Millionen Menschen erstmal eine Phase zu schaffen, wo sie wieder humanitär versorgt werden, wo die Vereinten Nationen wieder Zugang haben. Denn das ist ja nicht so seit März. Wir haben eine Hungerblockade. Wir haben auch keinen Zugang mehr weitgehend der Vereinten Nationen, sondern eine private Stiftung, diese Gaza Humanitarian Foundation, die die Amerikaner und die Israelis dort installiert haben, was überhaupt nicht funktioniert. Wir haben über 1000 Tote gesehen, Menschen, die Hilfe suchen, die an diesen Verteilzentren getötet wurden. Und bevor wir über eine Lösung des Konfliktes reden, ist das die erste Stufe. Und dazu gehört natürlich auch die Freilassung der Geiseln. Und das ist ja das Thema, über das auch der amerikanische Nahostgesandte Witkoff konkret gesprochen hat in Doha mit den Verhandlungsdelegationen. Es geht darum, eine komplette Lösung zu finden, aber nicht für den Nahostkonflikt, sondern für den Gazastreifen. Natürlich soll hier mittelfristig die Hamas keine Rolle mehr spielen. Sie soll Israel nicht gefährden können. Die israelischen Geiseln sollen freigelassen werden. Und dafür gab es ja auch konkrete Vorschläge. Und das haben wir in der Vergangenheit in dem letzten Waffenstillstand auch erlebt, dass Geiseln freigelassen wurden, dass sich die israelische Armee dann zurückgezogen hat. Nur die Details dessen sind noch nicht verhandelt. Aber das ist der absolute Fokus. Und da muss auch Druck entstehen. Ohne die Beruhigung der Lage in Gaza wird es keinen weiteren Schritte geben können. Und diese schrecklichen Bilder, die wir sehen, die ausgehungerte Zivilgesellschaft und jetzt noch diese zynische Propaganda der Hamas mit den israelischen Geiseln, die dort ebenfalls schrecklich ausgehungert dargestellt werden, das muss beendet werden. Und dann kommen wir in eine Phase, wo wir über andere Schritte sprechen können.
Armin Laschet von der CDU, Außenpolitiker, hat ja gefordert, die Bilder der Geiseln müssten in Deutschland auf Plakaten gezeigt werden. Ist das der richtige Weg, um darauf hinzuarbeiten, dass man sich da jetzt verstärkt für die Freilassung einsetzt, um dann vorübergehend die gesamte Gaza-Region zu befrieden oder zu beruhigen?
Ja, ich glaube nicht, dass wir jetzt hier über Plakate sprechen. Das kann man machen. Das Leid dieser Geiseln nochmal ist groß und schrecklich. Und das Leid der Zivilbevölkerung dort ist auch groß und schrecklich. Und auch dort sehen wir die Bilder. Nur was kommt nach den Bildern? Nach den Bildern muss ja eine Handlung kommen. Und wir hatten ja den Besuch von Außenminister Wadefuhl in Israel und er hat ja einige richtige Botschaften durchaus überbracht an die israelische Regierung. Und das ist ja eine israelische Regierung, die auch schuld ist an dieser aktuellen Situation im Gazastreifen. Das heißt, Netanjahu und seine rechtsextremen Minister, auch das haben wir ja in dem Beitrag gehört, die sagen ja, wir wollen nicht nur die Hamas töten, also komplett alle Angehörige der Hamas, sondern wir wollen auch eine Vertreibung der Menschen aus dem Gazastreifen. Wir wollen eine dauerhafte Besatzung des Gazastreifens. Das ist natürlich ein Horrorszenario, was verhindert werden muss. Und Außenminister Wadefuhl hat da durchaus einige richtige Botschaften gesendet, hat die humanitäre Versorgung der Bevölkerung gefordert. Er war ja auch im Westjordanland, war dort in Taibe. Das ist ein christliches Dorf, was extreme Gewalt erlebt hat. Auch das ist ja etwas, was diese aktuelle israelische Regierung sehr befördert. Und auch da haben wir im Beitrag gehört, Ben-Gvir nochmal mit seinem Auftrag auf dem Tempelberg. Das sind Provokationen, das sind Schritte in Richtung einer Vertreibung der Palästinenser. Und da werden diese Appelle allerdings nicht reichen. Und deswegen haben wir ja Diskussionen nicht über Plakate, sondern über konkrete Schritte in der EU. Was muss jetzt getan werden, um diese rechtsextreme israelische Regierung zu stoppen in Bezug auf ihre Politik und auch um sie zu drängen, um ein Abkommen zuzustimmen, was dann auch eine Befreiung der Geiseln ermöglicht. Denn auch innenpolitisch in Israel sind ja die Proteste gegen Netanjahu enorm, weil er kein Interesse hat, diesen Konflikt zu beenden. Da ist ein persönliches Interesse dahinter, da ist ein politisches Interesse dahinter mit Blick auf seine Koalition. Und die Familien der Geiseln, die sind jetzt auf der Straße und die sagen auch, wir müssen eine Lösung für diese Situation finden. Wir müssen aus Gaza raus und wir müssen das Leid der Menschen vor Ort beenden und wir müssen unsere israelischen Geiseln zu unseren Familien zurückbringen.
Wir sind jetzt 2 Monate sozusagen vor dem Eintritt ins dritte Kriegsjahr des Gaza-Krieges. Sie sagen, es müssen Maßnahmen ergriffen werden, es muss konkreter werden. Was genau wäre es denn, was die EU jetzt machen könnte?
Naja, also in der EU haben wir ganz konkrete Diskussionen darüber, wie man diese aktuelle israelische Regierung dazu drängen kann, die Dinge zu tun, die wir jetzt tun müssen, um Gaza zu befrieden. Das heißt, die humanitäre Versorgung zu ermöglichen und auch ein solches Abkommen mit der Hamas zu schließen, was ein Ende des Krieges, so wie das jetzt auch scheinbar die Amerikaner stärker wollen, wie es auch Trump selber stärker will, dass dieser Krieg endet. Diese israelische Regierung, die das bisher nicht will, dahin zu drängen. Und da gibt es konkrete Vorschläge für Sanktionen gegen diese israelische Regierung, den Druck zu steigern. Und das ist etwas, was die deutsche Bundesregierung bisher ablehnt. Also nochmal, Wadephul hat durchaus richtige Botschaften gesendet vor Ort. Aber was folgt daraus? Wie kann man jetzt diese israelische Regierung trennen? Da gibt es konkrete Vorschläge. Da gibt es den Vorschlag, die Waffenlieferungen an Israel zu stoppen. Da gibt es die Vorschläge, das israelisch-europäische Assoziierungsabkommen, was im Wesentlichen ein Handelsabkommen ist, einzuschränken, auf Eis zu legen, weil da in diesem Assoziierungsabkommen auch menschenrechtliche Standards festgeschrieben sind und so Druck auszuüben auf die israelische Regierung, eben diese Dinge zu tun. Das sind Dinge, die die deutsche Bundesregierung bisher blockiert. Das heißt, sie sagt einerseits, wir müssen jetzt handeln und sie appelliert an die israelische Regierung, aber diesen Druck aufzubauen, das verweigert sie bisher.
Jetzt ist ja bei Israel auch immer die Aussage, es ist ein dünnes Eis, Deutschland, Israel, aufgrund der Geschichte. Es gibt auch Menschen, die sagen, die Geschichte darf aber nicht dafür herhalten, dass man nichts tut.
Naja, absolut. Das würde ich absolut so unterstreichen. Und zudem würde ich den Begriff Israel halt immer sehr differenzieren. Wir reden ja jetzt über den Umgang mit einer wirklich rechtsextremen Regierung Netanyahu nochmal, die sehr offen sagt, was sie vorhat. Und wir haben eine verzweifelte israelische Zivilgesellschaft, die genau dagegen protestiert und die sagt, nein, wir wollen diese Zukunft eigentlich nicht. Wir wollen keinen nationalreligiösen Staat in der Westbank und in dem Gazastreifen, einen Apartheidstaat, der den Palästinensern jegliche Rechte abspricht. Das wollen wir nicht. Wir wollen eine israelische Demokratie bewahren. Wir wollen eine andere Vision schaffen. Und das sind eigentlich die Menschen, die jetzt auch deutsche Politik unterstützen müsste, die Menschen, die protestieren gegen diese Regierung. Also da würde ich immer stark differenzieren. Und ja, die Lehre aus der deutschen Geschichte ist auch, solche schrecklichen Dinge zu verhindern, wie wir sie gerade im Gazastreifen sehen. Das würde ich auch absolut unterstreichen. Und eine Lehre ist, Menschenrechte und internationale Standards hochzuhalten. Und das ist eine Katastrophe im Gazastreifen, wo wir mittlerweile Aussagen von UN-Mitarbeitern haben, dass es die schlimmste Katastrophe unseres Jahrhunderts ist. Und wir reden über eine Hungersnot, eine menschengemachte Hungersnot. Also die Vereinten Nationen haben das für über 500.000 Menschen jetzt schon ausgerufen. Das heißt, wir haben wirklich Menschen, die hier verhungern. Und wir sehen ja alle diese Bilder und den Zustand, der wirklich unerträglich ist. Und da ist auch deutsche Verantwortung in dieser Situation mitzuhelfen, dass das so schnell wie möglich beendet wird.
Sagt René Wildangel, Historiker und Publizist aus Berlin. Mit einer gemeinsamen Messe ist heute das Weltjugendtreffen in Rom zu Ende gegangen. Besonders spannend war, wie Leo der 16. bei den Jugendlichen ankommen würde. Seit 3 Monaten ist der US-Amerikaner Papst und damit noch immer der Neue. Aus Rom berichtet Christine Auerbach.
Es gibt in unseren Herzen eine wichtige Frage, sagt der Papst. Was ist wirklich Glück? Was ist der echte Geschmack des Lebens? Die Begegnungen auf dem Weltjugendtreffen, sagt er, sind eine Antwort auf diese Fragen. Die Fülle unseres Daseins hängt weder davon ab, was wir ansammeln, noch davon, was wir im Evangelium hören oder was wir besitzen. Sie hängt davon ab, was wir mit Freude annehmen und teilen können. Kaufen, ansammeln, konsumieren, das reicht nicht. Vor der Messe ist der Papst im Papamobil über das Gelände gefahren. Ich hoffe, ihr habt euch alle ein bisschen ausgeruht, startet seine Begrüßung. Denn die über 1 Million Jugendlichen haben nach einem gemeinsamen Abendgebet die Nacht vor der Messe zusammen unter freiem Himmel verbracht, mit Isomatten und Schlafsack. Für viele Jugendliche ist das Wochenende mit seinem Gemeinschaftserlebnis der Höhepunkt ihrer Pilgerreise nach Rom. Auch für Lena Baumgartner aus dem Erzbistum München-Freising.
Das ist nochmal irgendwie so ein anderer Moment von... Kirche erfahren oder Glauben erfahren, wenn hier alle Menschen miteinander beten.
Wir sind nicht gemacht für Stillstand, sagt Papst Leo und vergleicht unser Leben mit der Natur.
Pensiamo al simbolo dell'erba.
Ist eine blühende Wiese nicht wunderschön? Sicher, sie ist empfindlich, besteht aus dünnen, verletzlichen Halmen, die austrocknen, gebogen und gebrochen werden können, aber sogleich durch andere ersetzt werden. So lebt das Feld, indem es sich ständig erneuert. Wie schon bei seinen letzten Treffen mit den Jugendlichen wechselt der Papst während der Messe die Sprache, redet Italienisch, Spanisch oder Englisch. Eine Woche lang hat das Weltjugendtreffen in Rom gedauert. Über 1 Million Jugendliche sind zu der Abschiedsmesse gekommen, meldet der Vatikan. Aus 146 Ländern beten, singen und feiern sie. Das Weltjugendtreffen gilt als zentrales und größtes Ereignis im Heiligen Jahr in Rom und als Stimmungstest für den neuen Papst. Dass er und der Vatikan versuchen, die Lebenswelt der Jugendlichen zu verstehen, zeigt auch eine Konferenz, die im Rahmen des Weltjugendtreffens stattgefunden hat. Zu ihr hat der Vatikan katholische Social-Media-Influencer eingeladen. Für Lena Baumgartner ist es ein guter Schritt, dass die Kirche auch in den sozialen Medien präsent ist.
Ja, ich glaube schon, dass man mit der Zeit gehen muss, die neue Technik, die es überall gibt, hernehmen muss und auch sich damit auseinandersetzen muss, dass man auch neue Menschen erreicht, die davor nicht in der Kirche waren oder auch schaut, die Jugend ist heutzutage ganz viel in der digitalen Welt unterwegs, dass man da Angebote bringt, dass sie dann über diesen Weg vielleicht wieder zurück zum Glauben finden können.
Mit der Messe endet das Weltjugendtreffen. Strebt nach Großem, nach Heiligkeit, wo immer ihr auch seid, gibt der Papst den Jugendlichen mit. Mit weniger sollen sie sich nicht zufrieden geben.
Die Zeiten, in denen an den Grenzen nur durchgewunken wurde, die sind vorbei. Polen verlängert nun die sogenannten vorübergehenden Kontrollen an der Grenze zu Deutschland und auch zu Litauen. Das kommt nicht unerwartet. Die ursprünglich bis zum 5. August geplanten Maßnahmen werden um 2 Monate verlängert. Sven-Peter Martens aus dem Hafmüritz-Studio Neubrandenburg dazu, wie sich diese Entscheidung auf Mecklenburg-Vorpommern auswirkt.
Und zwar, dass an den ehemaligen Grenzübergängen, beispielsweise Ahlbeck und Garz auf der Insel Usedom oder Hintersee bei Eckesin, Linken und Pomellen weiterhin der komplette Einreiseverkehr nach Polen kontrolliert wird. Und das nicht nur vom polnischen Grenzschutz, sondern auch von Polizei und Militär. So steht es auf dem Internetportal der polnischen Regierung. Also Reisepass und Personalausweis sollte jeder dabei haben, wer nach Polen fahren will. Auch der bei Radtouristen beliebte grenzüberschreitende Fahrradweg Ried zwischen Alt-Warp auf deutscher und Neu-Warp auf polnischer Seite bleibt nun weiter geschlossen. Der polnische Grenzschutz hat diese Verbindung bereits seit mehreren Wochen gesperrt.
Auf der ostfriesischen Insel Jüst im niedersächsischen Wattenmeer waren die Einwohner heute an die Wahlurnen gerufen. Es ging um einen Bürgerentscheid zum Verkehr auf der Insel. Die Initiatoren fürchten, dass die autofreie Zeit auf Jüst bald vorbei sein könnte. Warum genau, das erzählt Thies Nagels.
Weil der Gemeinderat im April dafür gestimmt hat, dass eine sogenannte Bimmelbahn für die Strecke zum außerhalb gelegenen Flugplatz angeschafft werden soll. Also ein Auto mit Anhängern in Zugoptik. Das passte aber einigen Jüsterinnen nicht, die daraufhin Unterschriften für ein Bürgerbegehren gesammelt haben. Sie fürchten, dass durch die Wegebahn Tor und Tür für weitere Kraftfahrzeuge auf der eigentlich autofreien Insel geöffnet werden. Zu den Befürwortern des Kfz-betriebenen Personenverkehrs zählt der Flugplatzbetreiber. Ihm droht nach eigenen Aussagen im Winter die Insolvenz, wenn es keine Bimmelbahn gibt. Denn der neue Fahrradrikscha-Anbieter, der aktuell zum Platz fährt, kann im Winter nicht fahren. Und ohne Anbindung ans Dorf würde es auch keine regelmäßigen Flüge geben.
Und das Ergebnis wird im Laufe des Abends erwartet. Und das finden Sie dann auch ganz rasch auf ndr.de. Wetter ist das, was draußen ist. Sagt mancher. Aber was ist das da draußen und vor allem, wie geht es nach diesen doch recht wechselhaften Tagen in Norddeutschland weiter? Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Oliver Klein von Wetterwelt gesprochen und wollte zunächst wissen, was wir da eigentlich gerade erleben.
Ja, also im Moment haben wir doch eine relativ eingefahrene Wetterlage. Das ist das Tiefdruckgebiet namens Karl-Heinz, was dann über Südskandinavien schon seit Tagen seine Kreise dreht, uns mit viel Feuchtigkeit und mit recht kühler Luft versorgt. Und das liegt quasi eingequetscht zwischen zwei Hochdruckgebieten, kann sich also nicht wirklich von der Stelle bewegen. Und das ist auch der Grund, warum immer wieder dieser Nässe-Nachschub von derselben Richtung, sprich von Dänemark, von der Nordsee, zu uns hereinkommt. Und diese Luftmasse, die ist feucht und natürlich nicht allzu warm, wenn sie da eher aus nördlichen Breiten einfließt.
Und was haben wir denn dann kurzfristig betrachtet zu erwarten von Karl-Heinz?
Ja, immer noch wechselhaftes Wetter. Allerdings gibt es dann doch mal eine Änderung, denn ein Sturmtief zieht langsam auf uns zu. Im Sommer ungewöhnlich, natürlich für die Jahreszeit, aber es wird uns nur streifen. Zieht dann eher über die nördliche Nordsee in Richtung Südskandinavien. Aber dieses Sturmtief ist insgesamt gesehen gar nicht so verkehrt, weil es praktisch dann Karl-Heinz mal von seiner Position dort stoßen kann und hintendran auch mal die Möglichkeit eröffnet, dass es wieder trockenere und wärmere Luft in Zusammenhang mit einem neuen Hochdruckgebiet geben kann. Also insofern müssen wir dieses Tiefdruckgebiet noch in Kauf nehmen, das bis Dienstag über uns hinweg rauscht. Und dahinter ist dann der Weg frei, dass der Sommer dann doch langsam wieder mehr in Fahrt kommen kann.
In den vergangenen Tagen haben natürlich nicht nur viele allgemein über das Wetter gesprochen und dass sie es dann vielleicht auch etwas regnerisch durchaus finden, sondern es haben auch ungewöhnlich viele über, nennen wir es mal, Wetterfühligkeit geklagt. Kopfweh, Kreislaufprobleme. Ist das so eine Wetterlage gerade, die den Menschen wirklich auch dann körperlich zu schaffen macht? Oder sind das Einzelfälle?
Ist sicherlich eine etwas anstrengende Wetterlage, nicht unbedingt von der Temperatur her, aber vor allem von der Feuchtigkeit. Kaum, dass die Sonne mal so ein bisschen ins Spiel kommt, ist es sehr dampfig, ist es sehr schwül, obwohl die Temperaturen gar nicht so hoch sind. Also das macht dann vielem zu schaffen. Das sieht man auch an dem Taupunkt. Taupunkt ist also die Temperatur, die anzeigt quasi, wie viel Wasser das Ganze aufnehmen kann. Je höher der Taupunkt ist, desto mehr das Schwüle empfinden. Und Schwüle geht schon bei 15 Grad und 100% Luftfeuchtigkeit quasi los. Ja, und viele Menschen sagen lieber 25, 30 Grad in trockener Luft als 20 Grad und eben entsprechend feucht. Das ist sicherlich eher für den Kreislauf belastend im Moment.
Manch einer fragt sich ja, war es das schon mit dem Sommer zwischen Nord- und Ostsee? Was antworten Sie denen?
Sage ich ziemlich sicher nein, denn wir können noch in den letzten Jahren immer wieder auch sehen, dass der Sommer sich weit nach hinten mittlerweile erstrecken kann. Manchmal sogar noch bis weit hinein in den September oder sogar Oktober mit Sommertagen. Also das sollte man auf keinen Fall abschreiben. Und wir sehen es ja auch jetzt im Laufe der neuen Woche. Nach diesem abziehenden Sturmtief wird es am Mittwoch schon langsam etwas stabiler sein und die Temperaturen werden ab Donnerstag dann steigen. Am Freitag sind zum Beispiel in Südniedersachsen schon wieder bis zu 28 Grad möglich, also absolut prädikat badetauglich. Also insofern kann es vielleicht irgendwann schon wieder Klagen geben, dass es zu heiß wird. Und insofern sollten wir diesen Übergang dann einfach genießen von diesen gemäßigten Temperaturen, die uns da zurück in den Sommer bringen. Und dann sieht es so aus, dass es zwar nicht ganz stabil weitergeht in der zweiten Wochenhälfte und darüber hinaus, aber die Temperaturen, die sind und bleiben dann eher auf Sommerniveau.
Und damit sind wir beim Sport. Alle Fußball-Zweitligisten sind jetzt in die neue Saison gestartet. Und ich bin ehrlich, ich finde schön, dass der Hamburger SV damit nichts mehr zu tun hat. Und wie es für die norddeutschen Clubs lief, weiß Marcel Stober.
Drei gibt's ja und die Bilanz sieht so aus. 2 Siege, 1 Niederlage. Dabei gab es die Niederlage ja schon gestern. Das war so ein ganz spätes 1:2 von Holstein Kiel in Paderborn. Heute sind Hannover und Braunschweig hingegen mit 3 Punkten in die neue Saison gestartet. Hannover 96 schlug Kaiserslautern 1:0 im ersten Pflichtspiel vom neuen Trainer. Christian Tietz.
Wenn Sie jetzt die Leute fragen würden, würden Sie ihnen sagen, die würden gerne mehr Tore sehen. Ich freue mich schon, wenn wir ein Spiel zu Null spielen, noch mal 1:0 gewinnen. Vor allen Dingen dann auch so, wenn man es mit so einer klaren Kontrolle im Spiel drin hat. Aber es wird immer Dinge geben, die wir weiter verändern wollen. Was positiv war, dass wir jetzt gut in die Saison gestartet sind, auch mit einem positiven Ergebnis.
Soweit Hannovers Trainer Christian Tietz, der ja vergangene Saison noch Trainer von Magdeburg war. Ohne Tietz verloren die Magdeburger ihr erstes Saisonspiel zu Hause gegen Braunschweig. Die Eintracht hingegen startet mit diesem auswärts 1:0 Erfolg sehr gut in die neue Spielzeit. Auch Braunschweig hat ja einen neuen Trainer, Heiner Backhaus. Der klang nach dem Spiel aber irgendwie anders.
Entschuldigung erstmal für meine Stimme. Ich musste heute den 11. Mann geben, als wir dezimiert waren. Aber ja, ich habe schon die ersten 10, 15 Minuten gedacht, wow, was ein Niveau. Das ist mein erstes Zweitligaspiel auch als Trainer. Ich komme aus der dritten Liga, das ist nicht vergleichbar. Und Magdeburg ist natürlich auch sehr undankbar, weil sie so gut sind mit dem Ball.
Stichwort dezimiert. Braunschweig spielte seit Minute 54 in Unterzahl. Das Tor von Aydin rund 15 Minuten vor Schluss brachte aber trotzdem den Sieg. Außerdem hat Dynamo Dresden bei der Rückkehr in Liga 2 mit 2:3 bei Greuther Fürth verloren. In der dritten Liga hat Rostock in Aue 0:0 gespielt. Dynamo Dresden also am ersten Spieltag mit einem Auswärtsspiel. Sportlich ist in Dresden gerade aber auch genug los, denn da laufen heute noch die Finals, die kombinierten deutschen Meisterschaften aus zahlreichen Disziplinen. Und wir wollen mal bei der Leichtathletik vorbeischauen. Da sind die Wettkämpfe nämlich gerade zu Ende gegangen. Volker Hirth ist live im Stadion in Dresden. Viele Entscheidungen heute von ein paar Minuten gingen ja über die 200 Meter der Titel nach Hamburg. An wen?
Ja, wie nicht anders zu erwarten an Lukas Ansa Pepra. Der hat es auch überlegen gewonnen und zwar in persönlicher Bestleistung. 20:4:3. Das ist natürlich klasse. Hat ein bisschen Rückenwind gehabt. Der Wind hat gedreht und das war klasse und er hat sich riesig gefreut. Persönliche Bestleistung, was willst du mehr? Und deutscher Meister zu werden. Ansonsten haben wir die Auftritte der Großen gesehen. Malaika Mihambo, die Größte im Weitsprung aus deutscher Sicht. 6,82 Meter. Die musste am Ende tatsächlich noch einen draufpacken. Es wurde eng, aber im letzten Versuch ist sie dann, naja, fast an diese 7 Meter rangesprungen. Die muss sie bringen bei den Weltmeisterschaften, sonst wird's da eng. Und Yemisi Ogunleye wurde ihrer Favoritenrolle gerecht. Die Olympiasiegerin im Kugelstoßen gewann mit 19,29 Meter. Ansonsten haben wir viele sehr junge Athletinnen gesehen, die sich hier in den Vordergrund gespielt haben. Das ist gut.
Live aus Dresden, unser Reporter Volker Hirt. Die Schwimmweltmeisterschaften von Singapur sind zu Ende. Heute besonders im Fokus die 1500 Meter Freistil im Becken. Der gebürtige Bremer Florian Wellbrock ist da angetreten, hatte im Freiwasser schon 4 Goldmedaillen geholt. Heute reichte es aber nicht fürs Podest, sondern für Platz 5. Der Hannoveraner Sven Schwarz hingegen erreichte Rang 2 und Silber.
Ja, lange im Schatten gestanden, sagten, immer versucht sich zu behaupten, hat teilweise geklappt, teilweise auch nicht. Ich denke, Olympia war so, oder Doha auch, diese Vornominierung, dann die Spiele, da habe ich ja auch schon gezeigt, dass ich nicht unbedingt abzuschreiben bin. Und jetzt einfach mal ein Ausrufezeichen zu setzen, das gibt natürlich extrem viel Kraft und extrem viel Selbstsicherheit.
Gewonnen hat Ahmad Jawadi aus Tunesien. Gewonnen haben in der Formel 1 mal wieder die McLaren-Autos. Erneuter Doppelsieg für das Team auch in Ungarn. Lando Norris hat sich vor seinem Teamkollegen Oscar Piastri ins Ziel gezittert. Und bei der Beachvolleyball-EM in Düsseldorf gab es Bronze für ein deutsches Duo. Svenja Müller und Sinja Tillmann gewannen das Spiel um Platz 3 gegen ein spanisches Duo. Die neuen Europameisterinnen sind Marina Ladun und Tetjana Lazarenko aus der Ukraine.
Vielen Dank, Marcel.